Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Alexander von Humboldts Ansichten über Amerika und dessen eingeborene Völkerstämme. Die ungleichartige Verteilung der Tiergattungen über den Erdball hatte großen Einfluss auf das Schicksal der Nationen und auf das mehr oder minder schnelle Vorrücken ihrer Ausbildung. In der alten Welt war es das Hirtenleben, welches den Übergang vom Jäger zum Landbauern bildete. Die unter allen Erdstrichen so leicht zu akklimatisierenden, wiederkäuenden Tiere wurden die Begleiter des afrikanischen Negers, wie der Mongolen und Malaien und der Menschen vom kaukasischen Stamme. Obgleich nun zwar mehrere vierfüßige Tiere und sehr viele Pflanzenarten den nördlichsten Teilen der beiden Welten gemein sind, so besitzt jedoch Amerika vom Rindviehgeschlechte nur den Buckel und den Bisamochs, zwei schwer zu zähmende Arten, deren weibliche Tiere der rechten Weide ungeachtet nur wenig Milch geben kann. Der amerikanische Jäger war demnach durch keine Pflege der Herden und durch keine Gewöhnungen des Hirtenlebens zum Landbau vorbereitet. Nie versuchte der Bewohner der Kordilleren das Lama, Alpaka oder Guanaco zu melken, und die Milchspeisen waren vormals den Amerikanern ebenso unbekannt, wie sie es für viele Völker des östlichen Asiens sind. Nirgends hat der freie, in den Wäldern des gemäßigten Erdgürtels lebende Wilde die Jagd gegen den Ackerbau freiwillig vertauscht. Dieser Übergang, der wichtigste und schwierigste in der Geschichte des geselligen Lebens der Menschen, kann nur durch Zwangverhältnisse herbeigeführt werden. Wenn auf ihren großen Wanderungen Jägerscharen durch andere Kriegsschwärme verfolgt, in die Ebenen der Äquinoktialzone hingelangen, so bringen die undurchdringlichen Dichtheiten der Wälder und das üppige Wachstum der Pflanzen in ihrem Charakter und Lebensart wesentliche Änderungen hervor. Zwischen dem Orinoco, Ucajale und dem Amazonenfluss sind Gegenden gelegen, worin der Mensch sozusagen außer Bächen und Seen keinen freien Raum findet. An die Ufer der Flüsse gebannt umgeben hier auch die wildesten Einwohner ihre Hütten mit der Paradiesfeige, dem Jatropha-Baum und mit einigen anderen Nahrungspflanzen. Weder durch historische Tatsachen noch durch Völkersagen wird ein zwischen den südamerikanischen und den nördlichen der Landenge von Panama wohnenden Völkern bestehender Zusammenhang bekundet. Die Jahrbücher des amerikanischen Reiches scheinen bis ins 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hinaufzureichen. Sie verzeichnen die Zeitpunkte stattgefundener Wanderungen, ihre veranlassenden Ursachen, die Namen der dem erlauchten Familienstamm der Chitins angehörenden Heerführer, welche aus den unbekannten Landschaften Aztlan und Teocoluacan nördliche Völker in der Ebene von Anahuaca geleiteten. Die Gründung von Tenochtitlan fällt gleich jener von Rom in das heroische Zeitalter und nur erst vom 12. Jahrhundert an enthalten aztekische Jahrbücher gleich denen der Chinesen und Tibetaner die beinahe ununterbrochenen Angaben der Säkularfeste, die Geschlechtsregister der Könige, die den Besiegten aufgelegten Tribute, die Gründung der Städte, die Erscheinungen am Himmel und mancherlei oft kleinliche Umstände, welche auf die noch jugendlichen Staatengesellschaften Einfluss hatten. Ob nun aber gleich keinerlei Überlieferungen eine unmittelbare Verbindung zwischen den Völkern beider Hälften Amerikas bezeichnen, so bietet hingegen ihre Geschichte auffallende Ähnlichkeiten in den politischen und religiösen Umwälzungen dar, von denen die Zivilisation der Azteken, Muiscas und Peruaner ausgeht. Bärtige Männer von minder dunkler Hautfarbe als die Eingeborenen von Anahuaca und Cundinamarca und der Ebene von Cusco treten auf, ohne dass man ihren Geburtsort anzugeben weiß. Als Oberpriester, Gesetzgeber, Freunde des Friedens und der von ihm begünstigten Künste wandeln sie einstmals die Verhältnisse der Völker um, bei denen sie ehrfurchtsvolle Aufnahme fanden. Quetzalcoatl, Bochica und Mungo Capac sind die heiligen Namen dieser geheimnisvollen Wesen. Quetzalcoatl kommt in schwarzem Priesterkleide von Panuco und den Ufern des mexikanischen Meerbusens her. Bochica, der Buddha der Muiscas, erscheint in den hochgelegenen Ebenen Bogotas, von denen auf der Ostseite der Kordilleren liegenden Savanne her. Die Geschichte dieser Gesetzgeber ist voll wunderbarer Erzählungen und religiöser Dichtungen und solcher Züge, die eine allegorische Deutung verraten. Von einigen Gelehrten ward zwar die Vermutung geäußert, es möchten jene Ausländer durch Schiffbruch verschlagenen Europäer oder Abkömmlinge der Skandinavier sein, die seit dem 11. Jahrhundert Grönland, Neufundland und vielleicht sogar Neuschottland besuchten, aber ein auch nur geringes Nachdenken über den Zeitpunkt der ersten toltekischen Wanderungen, über die mönchischen Einrichtungen, die religiösen Symbole, den Kalender und den Formen der Denkmale von Colalula, Sagamoso und Cusco wird zu der Überzeugung führen, dass die Gesetzbücher der Quetzalcoatl, Bochica und Mungo Capac unmöglich aus dem Norden von Europa herstammen konnten. Dagegen scheint alles nach dem östlichen Asien und nach Völkern hinzudeuten, die mit den Tibetanern, den Schamanisten, Tataren und mit den bärtigen Ainos der Insel von Cheso und Sachalin in Verbindung stunden. Wenn ich mich der Worte Denkmale der neuen Welt, Fortschritte in den zeichnenden Künsten, Verstandeskultur in meinen historischen Forschungen über Amerika bediene, so wollte ich damit keineswegs eine Lage der Dinge bezeichnen, die dasjenige andeuten sollte, was man zwar etwas unbestimmt unter einem höheren Kultur- und Zivilisationsgrad versteht. Nichts ist schwieriger, als eine Vergleichung zwischen Völkern anzustellen, die auf verschiedenen Bahnen sich gesellig ausbildeten. Die Mexikaner und Peruaner dürfen durchaus nicht nach solchen Grundsätzen beurteilt werden, welche man aus der Geschichte von Völkern entlehnt, an die unsere Studien uns stets erinnern. Es entfernen sich dieselben von den Griechen und Römern in gleichem Maße, wie sie sich den Etruskern und Tibetanern nähern. Die theokratische Regierung der Peruaner begünstigt auf der einen Seite die Fortschritte des Kunstfleißes, öffentliche Arbeiten und alles, was, wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, die Zivilisation überhaupt und in Masse begreift. Dagegen hemmt sie die Entwicklung der individuellen Geisteskräfte. Bei den Griechen verhielt sich's umgekehrt und bis zu den Zeiten des Perikles stund die freie und schnelle Geistesentwicklung der Einzelnen außer Verhältnis mit den langsamen Fortschritten der Nationalbildung. Das Reich der Inkas könnte einer großen klösterlichen Anstalt verglichen werden, worin jedem Ordnungsgliede, was es für das gemeine Beste tun sollte, vorgeschrieben war. Wer auf Ort und Stelle die Bekanntschaft jener Peruaner machte, welche Jahrhunderte hindurch ihre Nationalphysiognomie unverändert beibehielten, der wird das Gesetzbuch Mungo Capacs und dessen Einfluss auf Sittlichkeit und Gemeinwohl sattsam zu würdigen imstande sein. Man traf allgemeinen Wohlstand an, aber kein Privatglück. Hingebung in den Willen des Herrschers nahm die Stelle der Liebe des Vaterlandes ein. Für kühne Unternehmungen war leidender Gehorsam, aber kein echter Mut vorhanden. Ein Geist der Ordnung, der durch kleinliche Vorschriften auch die gleichgültigste Verrichtung regelte, erdrückte gleichsam jedes freie Denken und jede Größe des Charakters. Die verwickeltsten aller Staatsverfassungen, deren die Geschichte Meldung tut, hatten die Keime der individuellen Freiheit erstickt und der Stifter des Reiches von Cusco, der sich schmeichelte, die Menschen durch Zwang glücklich machen zu können, hatte sie in der Tat nur in Maschinen verwandelt. Die peruanische Theokratie hat zwar allerdings minder drückend als die Regierung des Königs von Mexiko, aber beide trugen wesentlich dazu bei, den Denkmalen, dem Kultus und der Mythologie beider Bergvölker jenes finstere und traurige Aussehen zu erteilen, das mit den Künsten und den milden Dichtungen der Völker Griechenlands in so schneidendem Kontrast steht. Paris im April 1813.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.